RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Tim Korge. Die US-Regierung hat Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das die Zollaufschläge von US-Präsident Trump für ungültig erklären soll. Zuvor hatte ein Bundesgericht die Zollpolitik von Trump blockiert und fast alle von ihm verhängten Zollaufschläge aufgehoben. Zur Begründung hieß es, Trump könne sich nicht auf ein Notstandsgesetz von 1977 berufen. Solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom US-Kongress getroffen werden. Der Visastopp für ausländische Studierende in den USA hat bei den Hochschulen in Deutschland scharfe Kritik ausgelöst. Der Deutsche Hochschulverband erklärte, internationale Mobilität sei die Lebensader der freien Wissenschaft. Claudia Meichelbeck.
Verbandspräsident Koch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, mit ihrem Vorgehen schadeten sich die USA selbst. Das Deutsche Studierendenwerk bezeichnete die Pläne als einen Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Das US-Außenministerium hatte am Dienstag angeordnet, dass die US-Auslandsvertretungen bis auf Weiteres keine Termine mehr für Studentenvisa vergeben dürfen. Hintergrund sind Pläne, das Verhalten der Studenten in den sozialen Medien genauer unter die Lupe zu nehmen.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angesichts der Krisen in der Welt dazu aufgerufen, Europa unabhängiger zu machen. Die geopolitischen Spannungen seien gewaltig, sagte die CDU-Politikerin bei der Entgegennahme des Aachener Karlspreises. Die Welt sei erneut geprägt von imperialem Machtstreben und imperialen Kriegen. Europa stehe daher vor der Entscheidung, auf unmittelbare Krisen zu reagieren. Unter anderem betreffe das die Verteidigungsfähigkeit. Der Berliner Mieterverein hat Änderungen an der Mietpreisbremse gefordert. Laut Vereinsgeschäftsführerin Werner hat sie zu viele Ausnahmen. Katharina Trümper, RBB 24.
Grundsätzlich begrüßt der Mieterverein, dass die Bundesregierung die Mietpreisbremse bis Ende 2029 verlängern will. Das Instrument wäre sonst in Berlin Ende des Jahres ausgelaufen. Aber es gebe zu viele Schlupflöcher, sagt Geschäftsführerin Werner. So gelte die Mietpreisbremse etwa nur für Wohnungen, die bis 2014 fertiggestellt wurden. Allein in Berlin seien in den letzten Jahren aber im Schnitt 15.000 neue Wohnungen pro Jahr entstanden. Außerdem gilt die Mietpreisbremse auch nicht für nur kurzzeitig vermietete Wohnungen.
Neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wird Horst Steffen. Wie der Verein bestätigt hat, wird der bisherige Chefcoach des Zweitligisten Elversberg Nachfolger von Ole Werner. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht stark bewölkt oder bedeckt, von Prignitz bis Havelland gelegentlich örtlich Regen, Tiefstwerte bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 20 und in Wiesenburg 17 Grad. Morgen viele Wolken und örtlich etwas Regen bei 23 bis 26 Grad. Die Zeit, es ist 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Für Sie im Studio Stefan Oschardt. Guten Tag. Europa müsse unabhängiger werden und sich weiterentwickeln, das sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrer Dankesrede in Aachen. Dort ist der CDU-Politikerin heute der Karlspreis verliehen worden. Aus Aachen Thomas Wenkert.
Europa ist mein Leben. Das war der erste Satz von Ursula von der Leyen heute bei der Verleihung. Und dann betonte sie vor allem die gemeinsamen europäischen Werte. Als Europäerinnen und Europäer seien alle Generationen nicht nur durch gemeinsame Träume, sondern auch durch gemeinsame Albträume verbunden. Europa müsse jetzt noch unabhängiger werden, forderte die Präsidentin der EU-Kommission. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umwälzungen zusehen.
Was wir einst als internationale Ordnung für selbstverständlich hielten, hat sich innerhalb kürzester Zeit in internationale Unordnung verwandelt. Die Welt ist erneut geprägt von imperialen Mächten und imperialen Kriegen, von autoritären Mächten, die bereit sind, unsere Differenzen und Abhängigkeiten schonungslos auszunutzen.
Dafür gäbe es kein eindrücklicheres Beispiel als Putins brutalen und skrupellosen Krieg gegen die Ukraine, und deshalb müsse die EU auch mehr Geld für die Verteidigung bereitstellen. Gegen diese Aufrüstungspläne gab es am Rande der Verleihung auch Proteste. Unterstützt wurde die neue Karlspreisträgerin von Bundeskanzler Friedrich Merz. Er versprach in Aachen, dass Deutschland mit aller Entschlossenheit bereitstehe. Deutschland werde die Ukraine weiter unterstützen, militärisch, aber auch politisch und wirtschaftlich.
Wir werden das Friedensprojekt Europa, das nach innen so erfolgreich war, weiterentwickeln müssen. Zu einem Friedensprojekt auch nach außen. Und dazu gehört unsere historische Aufgabe, Europa so stark zu machen, dass es den Frieden auf unserem Kontinent wiederherstellen und die Freiheit auf Dauer sichern kann.
Merz betonte, dass Deutschland beim kommenden NATO-Gipfel im Juni zu weitreichenden Beschlüssen bereit sei. Von der Leyen rief in ihrer Rede auch zu einer Stärkung der europäischen Wirtschaft auf. Die EU verfüge über eine soziale Marktwirtschaft, die die Grundlage bilde für Wohlstand und Lebensqualität. Europa verfüge über ein anerkanntes Bildungssystem und Hochschulen. Das müsse noch stärker gefördert werden.
Die zweite Priorität lautet, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum der Erneuerung Europas zu rücken. Europa hat alles, um eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft von morgen zu übernehmen. Ein Binnenmarkt, der Chancen für Erfolg und Wachstum eröffnet.
In seiner Festrede wünschte der spanische König Felipe von der Leyen, dass der Karlspreis den europäischen Geist stärke und dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch stärker zusammenarbeiten. Der diesjährige Karlspreis ist zum ersten Mal mit 1 Million Euro dotiert. Preisträgerin Ursula von der Leyen möchte das Geld unter anderem an 2 Projekte weitergeben. An eine Organisation, die Kinder aus der Ukraine sucht, die entführt und nach Russland verschleppt worden sind, und an eine Initiative, die traumatisierten Kindern in der Ukraine hilft.
Der Bericht von Thomas Wenkert aus Aachen. Kulturstaatsminister Weimar will US-amerikanische Digitalkonzerne besteuern, das sagte er dem Stern. Einzelheiten von Sabine Henkel aus unserem Hauptstadtstudio.
Es geht um Google, Meta und andere digitale Plattformen mit journalistischen und kulturellen Inhalten, hauptsächlich US-amerikanische. Sie sollen in Zukunft in Deutschland Steuern bezahlen. Kulturstaatsminister Weimar spricht im Stern von einem Plattform-Soli. Er verweist darauf, dass die Konzerne in Deutschland Milliardengewinne machen und von der kulturellen Leistung und Infrastruktur des Landes profitieren, sich aber den Steuern weitgehend entziehen. Deshalb schlägt Weimar eine Abgabe von 10% vor und verweist auf Österreich. Dort gibt es bereits eine Digitalabgabe. Für die Nutzer von Google oder Meta habe es dort keine relevante Preissteigerung gegeben. Die schwarz-rote Koalition hat im Koalitionsvertrag vereinbart, eine solche Abgabe zu prüfen. Der Kulturstaatsminister treibt das jetzt voran und hat zunächst Vertreter der betroffenen Konzerne zum Gespräch eingeladen.
Ins Ausland. Ein Gericht in New York hat die Zölle und bilateralen Abkommen von US-Präsident Trump gestoppt. Begründung, der Kongress sei zuständig. USA-Korrespondentin Nina Barth mit Einzelheiten.
US-Präsident Donald Trump hat seine Befugnis überschritten. Das ist das Urteil des für internationalen Handel zuständigen Gerichtes in New York. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein, teilten die 3 Richter mit. Das Gericht hat nun angeordnet, die betreffenden Zölle vorerst aufzuheben. Es geht um Zölle, die Trump gegen fast alle Handelspartner der USA verhängt hat, auch die EU, und um Abgaben, die er auf bestimmte Waren aus China, Mexiko und Kanada erhoben hat. Das Gerichtsurteil bedeutet aber nicht, dass die Zölle sofort außer Kraft gesetzt sind. Die Regierung hat bis zu 10 Tage Zeit, um das Verfahren zur Aufhebung der Zölle abzuschließen. Die US-Regierung hat bereits Berufung eingelegt. Trump hatte sich bei seinen Zöllen auf ein Notstandsgesetz von 1977 berufen.
Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen hat es nach palästinensischen Angaben viele Tote gegeben. Aus Tel Aviv dazu Korrespondent Julio Segador.
Bilder in den sozialen Medien zeigen einen riesigen Krater im Flüchtlingslager Al-Burej. Hier sollen palästinensischen Angaben zufolge im Morgengrauen bei einem israelischen Luftangriff 27 Menschen getötet worden sein. Das israelische Militär äußerte sich nicht konkret zu diesem Angriff. In einer Pressemitteilung hieß es lediglich, dass die Armee ihre Operationen gegen Terrororganisationen im gesamten Gazastreifen fortsetze. Dabei seien bei Luftangriffen Terroristen angegriffen und eliminiert worden. Weiterhin angespannt ist die Versorgungslage im Gazastreifen. Am Morgen wurde das dritte Verteilzentrum der umstrittenen Stiftung GHF nahe dem Netzarim-Korridor in Betrieb genommen. Dieser Korridor trennt den Norden und den Süden des Gazastreifens. Erst gestern hat es mindestens 2 Tote bei Plünderungen in einem Warenlager gegeben. Trotz der angespannten militärischen Lage wird weiter über einen möglichen Waffenstillstand verhandelt. Medienberichten zufolge hat der US-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten, Witkoff, einen neuen Vorschlag präsentiert, der eine 60-tägige Waffenruhe vorsieht. Demnach sollen 10 Geiseln in 2 Schritten innerhalb einer Woche freigelassen, zudem 18 Leichname toter Geiseln nach Israel überführt werden. Im Gegenzug soll sich Israel bereit erklären, weitere palästinensische Häftlinge freizulassen.
Der Bericht von Julio Segador aus Tel Aviv. Im Schweizer Kanton Wallis droht nach dem Abbruch eines Gletschers eine Flutwelle. Das Bergdorf Blatten ist unter Eis und Geröll begraben worden. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel weiß mehr.
Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde es dem Gletscher zu viel. Unter der Last von gut 9 Millionen Tonnen Fels und Geröll, die in den vergangenen Tagen vom darüberliegenden Berg auf das Gletschereis gestürzt waren, kam es zum befürchteten großen Abbruch. Eine gigantische Lawine aus Eis, Stein und Schlamm donnerte in einer riesigen Staubwolke nach unten und zerstörte einen großen Teil des Dorfs Blatten im Lötschental. Raphael Majora, Naturgefahrenchef des Kantons Wallis.
Jetzt ist dieses Worst-Case-Szenario geschehen. Das bedeutet, die 3 Millionen Kubik Blöcke, die auf den Gletscher gegangen sind, sind alle unten gekommen mit dem Gletscher.
Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner von Blatten hatten ihre Häuser schon in der vergangenen Woche vorsorglich verlassen müssen und waren in Sicherheit. Eine Person werde jedoch seit dem Gletschersturz vermisst, sagte der Sprecher des Krisenstabs Matthias Ebener. Ein Care-Team sei vor Ort, um die betroffenen Menschen psychologisch zu unterstützen. Der Gemeindepräsident von Blatten, Matthias Bellwald, versuchte den Menschen Mut zu machen und wandte sich bei der Medienkonferenz direkt an die Blattnerinnen und Blattner.
Liebe Blattnerinnen, liebe Blattner, das Unvorstellbare ist heute getroffen. Wir haben praktisch das Dorf, das sichtbare Dorf, verloren.
Das Unvorstellbare ist eingetroffen, sagte er. Wir haben praktisch das Dorf, das sichtbare Dorf, verloren. Er sei froh, dass die Menschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden. Das gebe nun die Kraft für alles, was komme.
Das gibt uns die Kraft, das zu machen, was vor uns liegt. Wir haben das Dorf heute verloren, aber nicht das Herz.
Wir haben das Dorf verloren, aber nicht das Herz, so der Gemeindepräsident. Der Berg könne nicht zweimal kommen, es werde nun das Menschenmögliche getan, damit das Dorf wieder aufgebaut wird. Der Schweizer Umweltminister Albert Rösti und Verteidigungsminister Martin Pfister haben Unterstützung der Regierung in Bern angekündigt. Sorgen macht den Behörden unter anderem der Fluss Lonza im Lötschental, der von der Gerölllawine teilweise zugeschüttet worden ist. Das Wasser staut sich nun, es könnte zu Überschwemmungen kommen, so Naturgefahrenchef Majora.
Das macht ein kleines See, der größer und größer wird. Und das ist ein Risiko, das wir beobachten müssen.
Es sei nicht ausgeschlossen, so Majora, dass in den kommenden Tagen möglicherweise weitere Menschen im Lötschental evakuiert werden müssten.
Der Bericht von Katrin Hondel. Hier geht's weiter mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio Sport.
So spannend war es in der Handball-Bundesliga seit Jahren nicht mehr. 3 Mannschaften spielen um den Meistertitel. Magdeburg hat gestern vorgelegt, gewonnen in Erlangen und liegt einen Zähler vor dem zweiten, den Füchsen Berlin, und dem dritten, den punktgleichen Melsungern, die heute Abend in Berlin aufeinandertreffen. Also mehr Spitzenspiel geht nicht, Nikolaus Hillmann in der Max-Schmeling-Halle. Was ist denn das Besondere an dieser Dreier-Konstellation?
Naja, das Besondere ist, es ist wahnsinnig spannend und man weiß eben nicht, was an den letzten 3 Spieltagen noch passieren kann. Wer hier heute Abend gewinnt, hat den Meistertitel natürlich noch nicht sicher, aber einen großen Vorteil gegenüber den Konkurrenten. Und Magdeburg hat das vielleicht leichteste Restprogramm. Also ich gehe mal davon aus, dass der Titelverteidiger keinen Punkt mehr abgeben wird. Und deswegen müssen die Melsungen und die Füchse vor allen Dingen auf der Hut sein. Die dürfen keine Punkte mehr lassen. Wer heute Abend verliert, der ist mehr oder weniger raus. Und dann wird aus einem 3-1-2-Kampf. Und so gesehen ist es natürlich eine super spannende Konstellation. Und das gab es tatsächlich seit vielen, vielen Jahren in der Handball-Bundesliga nicht mehr.
Die Max-Schmeling-Halle sicherlich ausverkauft. Welche Mannschaft siehst du denn im Vorteil?
Ich glaube, dass die Füchse natürlich einen Vorteil haben, weil sie zu Hause spielen. 9000 Fans werden nachher noch viel mehr Rabatz machen als jetzt. Die Halle ist schon ziemlich voll, wenn es dann um 20 Uhr losgeht. Und die Füchse hatten ein paar Tage frei, während die Melsunger ja am vergangenen Wochenende ihr European Final vorspielen mussten in Hamburg. Das Halbfinale nach Verlängerung verloren und dann noch ein Spiel um den dritten Platz absolvieren mussten. Also das hat sicherlich ein bisschen Kraft gekostet. Und so gesehen sind die Füchse da im Vorteil. Und sie haben natürlich den besten Handballer der Welt, Matthias Gitzel, den Lionel Messi des Handballs. Und wer den in seiner Mannschaft hat, das hat der Silvio Heinevetter, der ehemalige Torhüter der Füchse, mal gesagt, der gewinnt eigentlich immer. Und das könnte schon der kleine Vorteil sein, der dann heute den Ausschlag gibt zugunsten der Berliner.
Ist es wirklich nur eine Gipfelfrage? Auf wen wird es heute Abend noch ankommen?
Nein, natürlich, ein Spieler allein reicht beim Handball nicht aus. Was sicherlich ein Schlüssel sein wird, ist heute Abend die Defensivleistung. Das haben die Füchse vor dem Spiel betont. Trainer Jaron Siewert, der Torhüter, muss gut drauf sein. Der Milosaljev muss möglichst das Torhüter-Duell gegen seinen Gegenüber gewinnen. Die Abwehr muss stehen und wenn die Abwehr bei den Füchsen gut funktioniert, dann können sie auch ihr sehr, sehr schnelles Offensivspiel aufziehen, das ja dazu geführt hat, dass sie die meisten Tore in der Handball-Bundesliga geworfen haben, bis zum heutigen Tag 1042. Und wenn sie da erstmal ans Rollen kommen, offensiv, dann sind sie auch extrem schwer zu stoppen, weil sie einfach einen sehr schnellen, sehr schönen und sehr durchdachten Handball in der Offensive spielen.
Vorgezogener Showdown in der Handball-Bundesliga. Das war Nikolaus Hillmann live vor dem Spitzenspiel. Die Füchse empfangen Melsungen und Spielbeginn ist 20 Uhr. Und wir schauen noch kurz zum Tennis. Alexander Zverev steht bei den French Open in der dritten Runde. Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzte sich der Weltranglistendritte in Paris gegen den Niederländer Jesper de Jong am Ende mühelos in 4 Sätzen durch. Und Basketball? Die Würzburg Baskets komplettieren das Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga. Die Unterfranken gewannen das entscheidende Spiel bei den Löwen Braunschweig nach Verlängerung mit 97-88 und setzten sich in der Best-of-Five-Serie mit 3-2 durch. Gegner im Halbfinale ist am Sonntag Alba Bezwinger Ulm. Und noch der Blick zum Radsport. Der deutsche Radprofi Nico Denz hat dem deutschen Top-Team Red Bull Bora Hansgrohe einen bislang enttäuschenden Giro d'Italia gerettet. Der 31-Jährige gewann heute die 18. Etappe und sicherte seiner Mannschaft den ersten Tageserfolg bei der Italien-Rundfahrt. Das rosa Trikot trägt weiter der Mexikaner Isaac Del Toro. Der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Wedding ist nicht der erste Berliner Kiez, der Touristen zur Erkundung empfohlen wird. Dabei stehen seine zahlreichen Geheimtipps gut sortiert und für alle zugänglich online in einem prämierten Blog. Und das seit mittlerweile 14 Jahren. Der Blog heißt Weddingweiser und er verrät nicht nur, wo man im Wedding gut ausgehen kann, sondern bringt auch aktuelle Nachrichten aus dem Kiez. Unser Reporter Christoph Schrag hat den Gründer und Leiter des Weddingweiser Joachim Faust zu einem Wedding-Spaziergang getroffen.
Wir stehen hier für das Vis-à-vis vor dem Kino Alhambra in Berlin-Wedding. Müllerstraße, Ecke Seestraße ist das. Und ich weiß seit neuestem, dass an diesem Flecken schon über 100 Jahre lang Filme gezeigt werden, nämlich seit 1912 schon. Woher weiß ich das? Aus einem Online-Magazin, das einzig und allein vom Wedding berichtet. Der Weddingweiser wurde gegründet, 99 Jahre nach der ersten Filmvorführung hier, von Joachim Faust. Hallo Joachim.
Hallo.
Wir machen unser Vis-à-vis heute in einem Wedding-Spaziergang mit dir, dem Gründer und Leiter vom Weddingweiser. Du hast diesen Spot ausgesucht hier vorm Alhambra. Warum?
Weil ich finde, dass die Müllerstraße das Herz des Wedding ist und die Ecke Seestraße ist, gerade auch weil hier so viel Verkehr ist, auch so die urbanste Ecke, wo man auch die verrücktesten Leute trifft und am meisten Bewegung hat im Wedding.
2011 hast du den Weddingweiser auf den Weg gebracht. Inzwischen ist das nicht nur ein Blog, sondern das ist ein Newsletter. Ihr habt außerdem Präsenzen auf Facebook, auf Instagram seid ihr. Was ist denn der Sinn und Zweck vom Weddingweiser eigentlich?
Der Sinn und Zweck war ursprünglich, und das hat sich auch im Kern bis heute so gehalten, die Vorstellung, dass das Lebensgefühl im Wedding ein anderes ist als das, was in den Medien über den Wedding verbreitet wird, und dass sich das oft nicht deckt und dass man diesem Lebensgefühl, das eigentlich eine sehr hohe Lebensqualität in diesem Stadtteil ausweist, dass man dem Rechnung tragen muss in irgendeiner Form.
Dann machen wir jetzt mal weddingweise analog. Du nimmst den Pimp auf den Spaziergang und wir gucken mal, wo wir vorbeikommen.
Ja, klar. Komm mit. Alles klar.
Gründer Joachim Faust führt uns die Seestraße entlang. Wir gehen nur ein paar Schritte, bis er auf die Tafel einer Bäckerei zeigt, die seiner Einschätzung nach ein Zeichen für den Wandel im Wedding ist. Es ist nämlich die Tafel einer veganen Bäckerei. Wir sind genau eine Straße weitergegangen, inzwischen an der Cornelius-Friedrichs-Straße, die Seestraße entlang. Und eine vegane Bäckerei hätte hier vor wie vielen Jahren noch keine Chance gehabt?
Vor 2-3 Jahren. Das ist tatsächlich eine völlig neue Entwicklung, dass der Wedding jetzt auch erfasst wird von Gentrifizierungstendenzen. Und allein schon der Straßenname Cornelius Friedrichs, der ist ja auch noch nicht allzu alt. Das ist eine Straße, die im Zuge der Dekolonialisierung umbenannt wurde.
Was erfahre ich denn alles eigentlich in Weddingweiser, in dem Online-Magazin über den Wedding?
Also im Weddingweiser gibt es nicht nur Nachrichten und Artikel über laufende Entwicklungen, sondern auch historische Artikel, Porträts, magazinige Texte, Kulturberichterstattung, also alles, was unser ehrenamtliches Team eben so auf die Beine stellt.
20.000 Follower sind das so rund bei Facebook, 16.000 bei Instagram, glaube ich. Und dann gibt es ja sicherlich noch viele, die ab und an mal in den Blog reinschauen.
Genau.
Sind das alle Weddinger?
Nee. Es gibt unheimlich viele Leute, die mal im Wedding gewohnt haben. Der Wedding ist eine Durchgangsstation für viele, auf die erste Station in Berlin oder überhaupt in Deutschland. Es gibt viele, die hier aufgewachsen sind und später weggezogen sind. Und es gibt vor allen Dingen immer wieder neue Leute, die den Wedding ziehen. Also das ist ein ganz, ganz großer Umschlagplatz für ganz, ganz viele Leute, die vielleicht auch zum ersten Mal mit Berlin in Berührung kommen. Und hier im Wedding ist das vielleicht erstmal die ganz harte Tour, um Berlin kennenzulernen. Aber es ist auch eine sehr herzliche Art, die die Weddinger haben. Die sind sehr umarmend, sehr authentisch und beurteilen und verurteilen auch niemanden.
Da sind wir irgendwo auch bei den Stereotypen, die es über den Wedding so gibt. Eine Zeit lang hieß es ja, der Wedding wird der nächste hippe Bezirk in Berlin. Nach meinem Eindruck behauptet das jetzt keiner mehr so richtig. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht, dass der nicht mehr hip geredet wird?
Es ist dem Wedding eigentlich ziemlich egal. Also dieses der Wedding kommt, hören wir seit 20 Jahren. Uns wird auch vorgeworfen, dass wir Treiber sind, der Mietpreise und alles. Das ist aber totaler Quatsch, weil der Wedding liegt einfach sehr zentral. Er ist entdeckt worden als günstige Innenstadtlage von Immobilienspekulanten, und das allein zählt. Also hier kann man auch inzwischen hohe Mieten verlangen. Und es ist eigentlich auch relativ egal, wie viel Dreck auf den Straßen liegt und wie viele vegane Konditoreien es hier gibt.
Joachim Faust stammt ursprünglich aus Bad Kreuznach, kam zum Studium nach Berlin und arbeitet heute für die Mitarbeiterzeitschrift eines großen Unternehmens. Über den Wedding hat er angefangen zu schreiben, als er 2010 ins afrikanische Viertel im Wedding gezogen ist. Seither lässt ihn das Thema nicht mehr los und er ist immer tiefer in den Bezirk eingetaucht.
Und zwar möchte ich dich gleich mal mit einem Bekannten bekannt machen, der Ur-Weddinger ist, türkischer Herkunft und ganz berühmter Breakdancer mal war und jetzt eine ganz bürgerliche Existenz hat mit Friseursalon und Backshop und eigentlich urigster Weddinger ist im Vergleich zu mir. Ne?
Wir gehen wieder nur einige Meter weiter und treffen Niasi, der hier in der Seestraße inzwischen zwei Läden führt.
Hallo.
Niasi, als Ur-Weddinger hier angekündigt.
Sehr schön, sehr schön.
Also es geht auch darum, dass wir als Weddingweiser lokale Geschäfte unterstützen, neue Bars, neue Cafés, aber genauso wie den Backshop an der Ecke, wo jetzt auch Niasi und seine Familie im Kiez für gutes Gebäck und Brot und Brötchen sorgen. Das ist uns halt genauso wichtig wie die hippe Kulturlocation.
Niasi lädt uns direkt auf einen Kaffee ein, in seinem neuen Backshop.
Der Friseursalon nebenan gehört auch uns, und es hat sich halt ergeben, und dann haben wir uns gedacht, warum nicht? Probieren wir es mal. Wir wohnen ja auch hier, ist ja mein Kiez sozusagen, man kennt mich hier auch, und dadurch hat sich das ergeben und wir probieren es halt. Aber läuft auch gut an.
Guckst du ab und zu mal in den Weddingweiser rein?
Sehr, sehr oft, sehr, sehr gerne. Wir unterstützen uns gegenseitig auf jeden Fall. Also ich finde Weddingweiser wirklich super toll. Ne? Also für die Leute, die Wedding nicht kennen, oder für Touristen, wenn die da reingehen, dann wissen die, okay, hier in der Ecke ist im Kiez irgendein Shop versteckt, da schmeckt der Kaffee gut oder da schmeckt mal der Döner gut oder dieser Friseursalon ist gut. Also der hat schon wirklich viel getan für den Wedding, sag ich mal.
Wir sind beim Vis-a-vis im RBB 24 Inforadio heute mit Joachim Faust, dem Gründer und Leiter eines Online-Magazins über den Berliner Bezirk Wedding, der Weddingweiser. Und deswegen sind wir heute auch im Wedding mit einem Spaziergang unterwegs. Jetzt sitzen wir hier in einem Café an der Seestraße. Joachim, macht ihr, seid ja ein Team, den Weddingweiser eigentlich so als Fans, also aus Liebe zum Wedding, oder denkt ihr da auch so wie Publizisten, also seht ihr euer Angebot auch als Beitrag so zum Lokaljournalismus?
Ja, wir sind auf jeden Fall ein lokaljournalistisches Format. Das hat sich so entwickelt, das kann man jetzt auch gar nicht mehr abstreiten, dass wir auch wahrgenommen werden wie ein lokaljournalistisches Format. Aber tatsächlich stecken dahinter überwiegend keine Journalisten, sondern tatsächlich Ehrenamtler, Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Wir verdienen damit auch kein Geld. Das würde auch ansonsten, glaube ich, auch Einfluss haben auf unser Angebot, was wir so bringen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das alles neben unserer Arbeit ehrenamtlich machen und das Geld, das wir durch Unterstützerabos verdienen, das reinvestieren wir dann wieder in Technik, in Serverkosten, ein bisschen in Merchandising. Aber im Großen und Ganzen kommt das dem Wedding dann auch wieder zugute.
Lokaljournalismus oder Regionaljournalismus hat schwere Zeiten. Wie kann man denn Lokaljournalismus, so wie ihr ihn macht, auf sichere Füße stellen?
Wir haben 2023 einen Online-Preis gewonnen für den besten Lokalblog. Denke auch deswegen, weil wir in eine Lücke vorgestoßen sind, die der klassische Journalismus ohne Not hinterlassen hat. Man hat ums Jahr 2000 herum einfach an der Stelle gespart und sich das, sich das gespart. Und in der Lücke sind wir tatsächlich groß geworden. Und ich glaube, der Unterschied ist der, dass man uns anmerkt, dass wir hier auch wohnen und nicht nur darüber schreiben. Ne? Und das, diese Nähe und auch, dass man von vor Ort berichtet, ich glaube, das ist etwas, da muss der Journalismus, wenn er im Lokalen wieder erfolgreich sein will, unbedingt nachlegen.
Ein Ort noch und dann?
Ja.
Okay, super. Vielen Dank.
Wir verlassen den Backshop von Yasi und machen uns wieder auf den Weg die Seestraße entlang. Zuletzt hat der Weddingweiser hier als einer der ersten über den Wasserrohrbruch zum Jahreswechsel berichtet.
Es erscheinen jeden Tag mehrere Posts bei Social Media. Also wie sieht so eine Arbeitswoche beim Weddingweiser aus?
Viel Austausch, viel Absprachen, Sachen, die werden langfristig geplant. Und flankierend dazu gibt es halt auch Sachen, auf die wir sehr kurzfristig reagieren. Einfach weil, wenn es passiert, sind wir oft die Ersten, die darüber berichten.
Also das heißt, ihr seid eigentlich rund um die Uhr auch als rasende Reporter unterwegs?
Ja, aber eigentlich sind unsere LeserInnen die rasenden Reporter, weil von denen kriegen wir ganz besonders viel Input. Also mehrere Anfragen pro Tag oder Hinweise.
Wohin sind wir unterwegs jetzt?
Wir laufen jetzt die Seestraße Richtung Plötzensee und Rehberge.
Und weil es dann doch schneller geht, fahren wir auch noch ein Stück mit der Straßenbahn.
Wir sind beim Vis-a-vis vom RBB 24 Inforadio heute mit Joachim Faust vom Weddingweiser. Inzwischen sind wir an einem neuen Ort angekommen, eine Station Straßenbahn gefahren, die Seestraße entlang und jetzt sind wir am Plötzensee. Joachim, wo sind wir hier genau?
Wir sind hier in der Fischerpinte, einem der letzten wirklich authentischen Orte, die es im Wedding noch gibt.
Das ist ein Uferlokal jetzt hier, ne? Man kann hier durch Zaun laufen, durch eine Tür durch und jetzt sind wir hier auf so Stegen und da sitzen schon die ersten Leute am Ufer und trinken was.
Und das gibt es seit über 100 Jahren, inklusive Bootsverleih. Also hier gibt es Ruderboote und Tretboote auszuleihen, mitten in der Stadt.
Was ist das Besondere an diesem Ort? Jetzt mal abgesehen davon, dass man den hier so nicht erwartet, neben der riesigen Straße.
Dass er sozusagen jeder Modernisierung trotzt. Also hier läuft immer noch die Schlagermusik. Hier gibt's immer noch, ohne dass das jetzt irgendwie aufgesetzt ist, immer noch das Schultheiß vom Fass, das Traditionelle. Und es ist ein völlig unaufgeregter Ort, der einfach so ist, wie er schon immer war und das hoffentlich auch noch ganz lange bleibt.
Jetzt mal mit Rückblick auf die ganze Arbeit, die du und das gesamte Team in den Weddingweiser reinstecken. Wenn du heute in dem Wedding ziehen würdest, würdest du den Weddingweiser nochmal gründen?
Ja. Also es gab nicht einen Moment, wo ich das bedauert habe oder gesagt habe, wir haben hier etwas losgetreten, was nicht mehr zu bändigen ist, sondern es ist im Großen und Ganzen, glaube ich, etwas, was jeder Bezirk verdient hätte in Berlin.
Danke, Joachim Faust, Gründer und Leiter vom Weddingweiser, zu finden bei Facebook, bei Instagram und in der E-Mail-Inbox als Newsletter und auf der Seite weddingweiser.de. Danke, Joachim.
Danke auch.
Ein Spaziergang durch den Berliner Bezirk Wedding von der Seestraße bis zum Plötzensee. Christoph Schrag, unser Reporter, sprach mit dem Gründer des Blogs Weddingweiser, Joachim Faust.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns aktuell keine Meldungen über größere Störungen vor. Stadtverkehr Berlin-Kreuzberg, die Reichenberger Straße, ist zwischen Lausitzer und Ohlauer Straße in beiden Richtungen weiterhin wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Und aktuell ist zur S-Bahn. Nach einem Polizeieinsatz im Bereich Lichtenberg ist der Zugverkehr der Linien S5, S7 und S75 noch unregelmäßig. Und noch zur S-Bahn-Linie S1. Da ist sie. Durchgehend bis Sonntag Betriebsschluss ist der Zugverkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Stattdessen fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Tim Korge. Die US-Regierung hat Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das die Zollaufschläge von US-Präsident Trump für ungültig erklären soll. Zuvor hatte ein Bundesgericht die Zollpolitik von Trump blockiert. Aus Washington, Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat seine Befugnis überschritten. Das ist das Urteil des für internationalen Handel zuständigen Gerichtes in New York. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein, teilten die drei Richter mit. Das Gericht hat nun angeordnet, die betreffenden Zölle vorerst aufzuheben.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in Aachen den internationalen Karlspreis erhalten. In ihrer Dankesrede forderte sie, jetzt das nächste große europäische Projekt zu verwirklichen. Aus Aachen Thomas Wenkert.
Europa müsse unabhängiger werden, forderte die neue Karlspreisträgerin. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umwälzungen zusehen. Europa müsse seine Zukunft selbst in die Hand nehmen. Von der Leyen skizzierte das Bild einer weltoffenen Union, einer Union, die für Stabilität in ganz Europa sorgt. Dazu gehören, so die CDU-Politikerin, höhere Ausgaben für die Verteidigung, aber auch eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft.
Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Blatten meterhoch angestaut. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Schlimmstenfalls, so sagte ein Geologe im Radiosender SRF, könne das Wasser so weit ansteigen, dass der Damm aus dem Bergstotzgeröll kollabiere. Dann könnten starke Flutwellen oder Murgänge auch die Orte weiter unten im Lötschental bedrohen. Noch in der Nacht haben die Behörden deshalb auch in den Nachbarorten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht.
In der Nähe der Berliner JVA Plötzensee in Charlottenburg-Nord haben in der letzten Nacht Autos gebrannt. Direkt vor der Justizvollzugsanstalt stand zunächst ein PKW in Flammen. Das Feuer griff auf ein weiteres Auto über, wie die Polizei gesagt hat. Schon in der Nacht davor hat ein Fahrzeug auf dem Friedrich-Olbricht-Damm gebrannt. In beiden Fällen ermittelt das Landeskriminalamt. Geprüft wird auch, ob es einen Zusammenhang mit früheren Fahrzeugbränden vor Justizeinrichtungen gibt. Die Freibadsaison ist in Berlin schlecht gestartet. Nach Angaben der Berliner Bäderbetriebe sind bisher nur etwa 43.500 Menschen gekommen. Im vergangenen Jahr waren es zur gleichen Zeit mehr als doppelt so viele, rund 112.000. Als Hauptgrund sieht das Unternehmen das Wetter. Außerdem werden nur noch wenige Freibäder beheizt. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht stark bewölkt oder bedeckt, von Prignitz bis Havelland gelegentlich örtlich Regen, Tiefstwerte 14 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 20 und in Wiesenburg 17 Grad. Morgen viele Wolken und örtlich etwas Regen bei 23 bis 26 Grad. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Dort, wo die Elbe in die Nordsee mündet, steht die alte Fischerstadt Cuxhaven. Heute ist sie und ihr Umland längst für mehr als den großen Hafen und für endlos scheinende Wiesen hinter den Deichen bekannt. Und genau dahin geht unsere Reise jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs am Feiertag. Ich bin Tina Witte. Die Nordseeküste gehört zu den Lieblingszielen für deutsche Urlauber. Und die finden in und rund um Cuxhaven einige Besonderheiten, wie den nur hier servierten Röhrkohl oder Krabbenpullmaschinen und. Michel Nowak ist in den nördlichsten Zipfel von Niedersachsen gereist.
So hört sich die Nordsee bei Cuxhaven an. Und so klingt es, wenn ein Kutter den großen Hafen verlässt. Aber auch das hier ist Nordseeatmosphäre. Direkt hinter dem Deich im Wernerwald, einem der wenigen Wälder in Deutschland, die direkt an die Nordseeküste reichen. Cuxhaven, eine Stadt mit gut 50.000 Einwohnern und einem eigenen Landkreis drumherum. Dieser nordöstlichste Zipfel von Niedersachsen soll speziell und einzigartig sein. Warum? Darauf wollen wir bei unserer Reise Antworten finden. Und einer hat vielleicht schon ganz am Anfang unserer Tour, eine 87-jährige Frau.
Mein Name ist Manja Freudenthal und als Cuxdern mache ich hier Stadtführung. Und ich bin in Cuxhaven geboren und bin am alten Fischereihafen groß geworden und aufgewachsen.
Den Aufstieg dieses Fischereihafens und seinen teilweisen Niedergang hat Manja Freudenthal miterlebt. Zu diesem Hafen nimmt uns die Cuxdern, das steht für echtes Cuxhavener Mädchen, jetzt mit. Riesig wirkt das Gelände mit endlos lang erscheinenden Backsteinhallen, den breiten Pflasterstraßen und natürlich großen Schiffen. Dabei gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Fischdampfern und Kuttern, wie Stadtführerin Manja Freudenthal sagt.
Die Kutter, die hier im Hafen liegen und ungefähr 24 Stunden auf Fischfang draußen sind mit ihren großen Netzen, die fangen Krabben, höchstens ist etwas Beifang dabei. Und die Fischdampfer, die fangen eben Fische, je nach Netzstärke ist es ein bestimmter Fisch. Schellfisch, Rotbarsch, Kabeljau, diese Art Fische. Und es gibt noch im Frühjahr eine bestimmte Zeit, wo Heringe gefangen werden.
Bis heute verfügt Cuxhaven über einen der größten Fischereihäfen Deutschlands. Mehr noch, die Fischerei hat die Stadt erst groß gemacht. Mehr als 70 eigenständige mittelständische Betriebe waren im vergangenen Jahrhundert hier tätig.
Wir hatten zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, Anfang der 20er Jahre, 23.000 Einwohner. Anfang 1900 waren es 10.000. Da sehen Sie, wie viel Menschen hierher gekommen sind, um in der Fischerei zu arbeiten.
Auch Manja Freudenthals eigene Vorfahren kamen in dieser Zeit nach Cuxhaven, erzählt die 87-Jährige, während sie an einem der Fischdampfer vorbeiläuft.
Mein Großvater, väterlicherseits, die Familie lebte in Stralsund. Der war also Ostseefischer mit einem Kutter namens Anna. Und da hat man ihm erzählt, dass hier viel bessere Fangbedingungen wären. Da hat er seine Familie, seine Möbel in den Kutter geladen und ist unter Segeln hierher.
Und deswegen sind Sie heute hier?
Genau.
All die alten Ecken des Fischereihafens kennt die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin genau. So hat sie auch etwas zu einem repräsentativ wirkenden Backsteinhaus direkt am Wasser zu sagen.
Das war das Verwaltungsgebäude. Dort bekamen die Seeleute, die Fischdampferbesatzung, ihre Heuer, ihren Lohn. Und was meinen Sie, wer stand da vor der Tür? Die Frauen. Die Frauen haben den Männern erstmal die Lohntüten abgenommen und haben geguckt, ja, das kriegst du als Taschengeld. Denn wir hatten hier ein richtiges Rotlichtviertel. Da haben die Seeleute mindestens in drei Reihen und auch Einwohner von Cuxhaven gestanden. Ist alles vorbei mit dem Niedergang der Fischerei hier.
Das finden Sie jetzt aber nicht so schade, oder?
Ach, das wäre auch was für die Touristen gewesen. Ja.
Längst ist das Geschäft mit den Urlaubern in Cuxhaven, heute werden jährlich rund 4 Millionen Übernachtungen verzeichnet, wichtiger als das mit der Fischerei. Nach einer weltweiten Reform des Seerechts Anfang der 1980er Jahre hatte sich die Fischereiflotte erheblich reduziert.
Da ist der ganze Betrieb her eingegangen. Heute haben wir ungefähr 40 Fischbetriebe, kleinere und größere ungefähr. Und es sind noch 1.400 Beschäftigte hier am Hafen.
Immer noch eine große Zahl. Doch längst hat hier ein umfassender Umbau begonnen. Die Fischbörse, das Museum Windstärke 10 und die vielen Fischrestaurants sollen noch mehr Urlauber anlocken.
Manja Freudenthal zeigt auf zwei Fischhallen.
Wie hier richtig was los war mit Auktionen und Fischverkauf, da haben die Spanier, die Portugiesen dort oben gewohnt. Jetzt wird das alles renoviert da oben und von fast Anfang, das sind zwei Geschäfte, die bleiben, bis dort, wo Balsen, dort soll das längste Hotel von Deutschland entstehen.
In einer 260 Meter Halle könnten sich dann Touristen einquartieren. Der Hafenumbau, er ist ein Mammutprojekt mit Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro. Und oft geht es vielen Cuxhavenern nicht schnell genug voran. Anja Freudenthal, auch mit 87 Jahren fit und energisch, läuft in Richtung Leuchtturm und weiter zu einem Wahrzeichen der Stadt, einem besonderen Holzbauwerk im Nordseewasser, der Alten Liebe. Später wollen wir sie dort wieder treffen, doch jetzt ist der langgezogene Strand von Cuxhaven unser Ziel. Wie es sich für die Nordsee gehört, geben Ebbe und Flut hier den Takt vor. Grob gesagt ist das Wasser 6 Stunden zu sehen. Für die nächsten 6 Stunden zieht es sich zurück. Riesige Sandflächen liegen dann vor dem Strand frei. Ist das der Fall, dann startet Wattführerin Gabi, sie möchte von uns nur beim Vornamen genannt werden, zu einer Führung, möglichst barfuß oder an alten Sportschuhen.
Wunderbar warm, ne?
Der gemeinsame Spaziergang vor der Küste führt durch Sand und Schlick. Der habe sehr gute Eigenschaften, sagt Gabi.
Viele Leute da hinten in den teuren Hotels, die bezahlen viel Geld für eine Schlickanwendung, Schlickpackung, ne? Und hier kann man das umsonst bekommen, ne? Viele Mineralstoffe, Durchblutung wird gefördert, Pickel gehen weg. Haben die Kinder heute Morgen, haben die mich gefragt, gehen davon auch Pickel weg? Ich sag ja. Und haben die sich erstmal eingeschmiert, ne?
Ähnlich wie in einem Moor saugt der Schlick allerdings manchmal Schuhe und Füße zunehmend in die Tiefe. Gabi erklärt, was dann hilft.
Meine Empfehlung ist immer, ihr müsst kleine Schritte machen, wenn es weich wird. Kleine Schritte machen und einfach zügig durchgehen. In dem Moment, wo man nämlich stehen bleibt, dann fängt der Fuß an, da drinnen zu kleben, ne? Und dann lockert sich der Schuh. Auch große Schritte sind nicht so günstig. Manche sagen immer, ich will hier schnell aus dem Schlick raus. Ja, dann machst du ganz große Schritte und auf einmal quatsch. Manche sind vom Gleichgewicht her schon ein bisschen ungelenker, sag ich mal. Die fallen rein. Wenn ich nach Neuwerk will und die fallen hier vorne rein, haben die schon gleich keine Lust mehr. Na, und dann muss ich die motivieren und sage ich immer, am Anfang, das Schlimmste haben wir jetzt hinter uns. Jetzt haben wir nur noch 4 Stunden vor uns.
4 Stunden? So lange dauert nämlich die längste Wanderung durchs Watt mit der früheren Berliner Kita-Leiterin. Die führt dann auf die nahegelegene Insel Neuwerk.
Du kannst nur hinlaufen, weil dann läuft das Wasser ja schon wieder auf und dann kannst du nicht mehr zurück. Bleibst schön auf der Insel, ne? Entspannst, erholst dich auf der schönen Neuwerkinsel. Da gibt's 3 Gaststätten und abends fährst du dann mit dem Schiff wieder zurück.
Die gut 10 Kilometer lange Wattwanderung sparen wir uns heute. Stattdessen bleiben wir einige 100 Meter vor der riesigen Fahrrinne der Elbe stehen. Imposant anzusehende Frachtschiffe tanken sich dort von der Nordsee Richtung Hamburg und wieder zurück. Wattführerin Gabi ist von diesem Anblick immer wieder hingerissen.
Ich finde es irgendwie so irre, hier zu laufen und da vorne ist die Elbe und da fahren diese großen Schiffe. Ich finde das immer wieder irgendwie faszinierend, oder? Wir gehen jetzt auch ein bisschen näher an die Grenze ran. Da vorne kommt gleich die Grenze von Elbe und Wattenmeer, ne? Aber das ist auch die Perspektive, wenn du mal auf dem Schiff fährst, auf der Elbe und guckst dann hier auf die Leute, die hier laufen. Das ist genauso irre, ne? Wenn man jetzt mit der Flipper zum Beispiel von Neuwerk wieder zurückfährt, dann finden das die Gäste immer so toll, dass dann hier oben das Watt ist, man läuft hier und da unten ist dann der Fluss.
Jetzt denkt Gabi den Blick aber erstmal genauer auf das Unten, das Watt. Als Wunderwelt bezeichnet sie diese einzigartige Landschaft, schon wegen der Vielfalt der tierischen Bewohner. Muscheln und Austern verstecken sich im Sand, Strandkrabben flitzen vorbei.
Je mehr die fressen, die pumpen sich auf und werden größer. Ich sag immer, das ist wie bei mir, ne, wenn ich zu viel esse, dann platzt auch meine Hose und dann brauche ich eine neue Hose. Und bei der Strandkrabbe ist das so, die verliert ihren Panzer, wenn die wächst. Dann nennen wir die erstmal Butterkrebse, weil die ganz weich sind. Ne, dann sind die besonders verletzlich. Das dauert eine kurze Zeit, dann entsteht aber wieder ein neuer Panzer, aber eine Nummer größer.
Noch viel kleiner sind die Wattschnecken. Vielleicht die häufigsten Bewohner. Zu Tausenden leben sie hier, wohlgemerkt auf jedem Quadratmeter. Und Gabi kennt natürlich eine spannende Wattschneckengeschichte.
Dieses kleine Ding hier ist das schnellste Tier in unserem Wattenmeer. Die kann nämlich surfen. Und wie macht die das? Wenn die keine Lust mehr hat, dass wir hier morgen wieder rumtrampeln, dann wartet die, bis die Flut wiederkommt. Dann macht die so einen kleinen Schleim, wie so eine Kaugummiblase. Und dann heftet die sich unten praktisch an das Wasser an. Und dann surft die mit dem ablaufenden Wasser wieder raus. Dann frisst sie diesen Schleim auf, dann lässt sie sich einfach an einer anderen Stelle niederfallen, wo sie weiß, dass wir nicht vorbeikommen.
Verschiedene Arten von Wattwürmern, wie den gut 10 cm langen Seeringelwurm, gräbt Gabi noch aus. Und fast zum Schluss zieht sie aus einer kleinen Pfütze ein Algengewächs, das hier häufig zu finden ist.
Diese Pflanze hier heißt Meersalat, weil die wirklich an einen Kopfsalat erinnert so ein bisschen, ne? Und der kann man wirklich klein hacken und kann man zum Beispiel ein Pesto mitmachen.
Oder auch pur dran knabbern und so ein bisschen salzigen Nordseegeschmack genießen. Zum Abschluss warten am Strand noch einige Wasserschläuche auf die Teilnehmer der Wattführung.
Hier ist die Fußwaschanlage und Duschen. Hier könnt ihr jetzt eure Füße sauber machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch duschen, aber so dreckig seid ihr ja nicht, ne? Und das nennen wir die Fußwaschanlagen hier.
Richtig schön sauber sollen sie sein, die Füße. Denn vorbei an den typisch norddeutschen Cuxhavener Backsteinhäusern, schicken Hotelanlagen, später auch ausgedienten Wiesen und Feldern, geht es jetzt ein Stück landeinwärts. Eine echte Krabbenpullmaschine wollen wir gleich anschauen. Vorher machen wir aber einen Zwischenstopp an einem Melkhus. Noch so eine regionale Besonderheit an der Küste. Melkhüser, das sind nämlich kleine Blockhäuschen, oft neben Bauernhöfen, in denen für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer Buttermilchgetränke, süße Speisen oder Snacks angeboten werden. Alles mit Selbstbedienung und Vertrauenskasse. Ein solches Melkhus steht auf dem Hof von Bianca Holst im Dorf Kappel, knapp 15 Kilometer südwestlich von Cuxhaven. In dem Holzbau gibt es so einige Dinge, die in Supermärkten eher nicht zu finden sind, sagt die Betreiberin.
Quark mit Sahne ist so ein Renner. Butterschmalz ist was, was man in der Form nicht überall kriegt. Oder von vielen Sachen gibt es dann so bestimmte Liebhaber, die sagen, die Buttermilch, da ist wenigstens noch Wumms drin sozusagen. Und nicht so eine dünne Plürre.
Beliefert wird sie von der kleinen Molkerei Hasenfleet ganz in der Nähe. Dort werden die Produkte teils noch wie in alten Zeiten gefertigt. Etwa mit durchaus historisch anmutenden Maschinen, sagt Mitarbeiter Carsten Schlepegrell beim Anliefern in Kappel.
Als Beispiel nur die Butter, dieses Butterfass, ist eins von zwei in Deutschland, sonst wird kein Butterfass mehr betrieben. Ansonsten das Buttermaschinen, die arbeiten etwas anders und das ist halt schon was Besonderes. Und das ist halt sehr, sehr selten noch und sehr einzigartig.
So eine Produktion kostet natürlich auch entsprechend mehr. Aber im Melkhus von Bianca Holst finden die originalen Nordsee-Milchprodukte ihre Abnehmer. Und der Laden muss wie die meisten der rund 30 Melkhüser auch kein komplettes Einkommen generieren, so Bianca Holst.
Ja, wir sind vor 13 Jahren hier angefangen, auf einer Weide, haben hinten selber Hühner, Laufenten, Ponys, Schafe, Meerschweinchen, Kaninchen und haben da Lust zu, aber sind jetzt kein Vollerwerbshof oder so, das ist Hobby. Mein Mann arbeitet in Bremerhaven. Ich bin eigentlich Arzthelferin und dann haben wir das Hobby so ein bisschen vergrößert.
Und weil der Laden eben nur nebenbei läuft, funktioniert, typisch Melkhus, viel in dem kleinen Häuschen über Vertrauen und Vertrauenskasse. Nur selten ist Bianca Holst selbst im Melkhus zu finden.
Funktioniert es denn eigentlich mit der Selbstbedienung oder haben Sie da nicht manchmal auch Angst, dass da auch was wegkommt?
Also tatsächlich, muss ich sagen, toi toi toi, ist bei mir bisher gut gegangen. Eine ältere Dame hat mal mehr oder weniger in meinem Beisein ein paar Socken für 2 Cent gekauft, in Anführungszeichen. Aber wir haben in der Nähe schon mal gehört, dass da welche stibitzen. Wir haben auch eine Kamera. Bisher bin ich ganz gut davon gekommen.
Das soll auch so bleiben. Eine Sache, die das Melkhus nicht anbietet, sind Fisch und hier typische Meeresprodukte. Darauf hat sich einige Kilometer weiter Kockens Krabbenbetrieb spezialisiert. In Spiekeneufeld verarbeitet das Familienunternehmen Nordseegarnelen, hier einfach nur Krabben genannt. Die gelten beispielsweise im Krabbenbrötchen als echte Delikatesse. Frauke Fitter, Tochter von Firmengründer Alwin Kocken, erklärt dort erstmal, wie aufwendig der Weg bis zu einem solchen Krabbenbrötchen ist. Denn das Fleisch der weniger als 10 cm kleinen Garnelen muss zunächst vom Panzer getrennt werden. Jeder, der schon einmal selbst Krabben, wie es heißt, gepult hat, weiß, wie mühsam und langwierig das ist. Früher eine Aufgabe für lange Abende, wie Frauke Fitter sagt.
Am Anfang war das dann ja noch üblich, dass die Krabben in Heimschälung, also in Heimarbeit, in Handschälung geholt wurden. Das heißt, die wurden dann, die Krabben in Schale, mit dem LKW zu den Leuten nach Hause gebracht und dann am nächsten Tag das Krabbenfleisch und die Schale wieder eingesammelt.
Kühlketten und Hygienevorschriften stehen dem längst entgegen. Deshalb hat Alwin Kocken schon in den 1970er Jahren eine eigene Schälmaschine für Krabben entwickelt. Eigentlich eine revolutionäre Idee. Als eine Art Panzerknacker vom Nordseedeich wurde der Unternehmer schon bezeichnet, sagt seine Tochter.
Es war dann angedacht, da hat er auch ganz oft drüber gesprochen, dass die natürlich in Serie geht und auch an andere Betriebe verkauft wird. Und wie hat er mal gesagt, er hat dann schon den Rubel rollen sehen, aber es hat sich nicht durchgesetzt.
Stattdessen wird heute der größte Teil der gefangenen Nordseegarnelen zunächst nach Marokko gebracht, dort von Hand gepult und dann wieder zurückgefahren. Der Grund? Die Ausbeute bei der Maschinenschälung ist um etwa ein Drittel geringer als bei der mit der Hand, so Unternehmerin Frauke Fitter.
Tatsächlich sind die Kosten, wo man sich das nicht vorstellen kann, mit dem Transport ins Ausland, der Auslandentschälung und dem Rücktransport geringer als die Maschinenschälungskosten.
Hier in Spiekeneufeld kommt aber trotzdem immer noch auch die Schälmaschine ihres Vaters zum Einsatz. Im Produktionsraum steht der Mannshohe Koloss aus Metall, Förderbändern und Leitungen. Mit Unterdruck werden die Krabben laut Frau Gefitter im Herz der Maschine in einer Trommel festgesaugt. Kleine Messer ritzen die Panzer dann auf und per Luftzug wird das Gehäuse davongepustet.
Und dann haben wir hier ein Förderband über das Krabbenfleisch. Hier bei uns nochmal in einen Nebenraum transportiert wird. Und da ist tatsächlich noch eine manuelle Nachkontrolle, weil doch immer noch mal ein Schwanzstück dran ist, ein Bein dazwischen ist, sowas.
Das aus tausenden Nordseegarnelen gewonnene Krabbenfleisch selbst hat durchaus seinen Wert.
Geschält kostet ein Kilo Krabbenfleisch, das wir hier vor Ort geschält haben, 89 Euro.
Konserviert in Zitronensäure und Salz wird das Krabbenfleisch dann verkauft. Oder aber gleich im Fischbrötchen mit Remouladensoße oder mit Rührei verzehrt. Frau Gefitter kennt noch eine andere Spezialität.
Es gibt hier noch so eine gestofte Krabben, heißt das. Also das ist praktisch so eine Suppe mit Krabbenfleisch. Ja, man kann auch sagen Krabben in Milch.
Krabben in Milch. Diese Suppe ist sicher Geschmackssache. So wie einige andere Nordseespezialitäten auch. Ein fast vergessenes Gemüse wächst da direkt auf den Salzwiesen vor den Deichen ein Stück weiter südlich, an der sogenannten Wurster Nordseeküste. Wie so oft wechselt das Wetter hier schnell. Der Wind lebt auf, Regen und sogar Gewitterwolken ziehen heran. Doch Gabi Brüning aus dem Ort Dorum nimmt uns trotzdem mit hinaus zur Ernte des Röhrkohls. Eigentlich ist sie Mitarbeiterin in einer Tankstelle. Aber zwischen Mai und Juni holt sie regelmäßig den Röhrkohl von den Salzwiesen. Zunächst muss sie die grünen Halme aber erstmal finden.
Er sieht ja schon aus wie Schnittlauch. Man muss da schon genau hingucken. Aber wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, dann weiß man das. Dann sieht man es von Weitem schon.
Gabi Brüning tritt an einen Büschel der auch Stranddreizack genannten Pflanze heran und zückt ihr Messer.
Der wird gestochen. Den nimmt man in der Hand und sticht unten am Boden so ein bisschen, so tief es halt geht, sticht man den ab.
Die Wurzel der mehrjährigen Pflanze bleibt so im Boden erhalten. Und überhaupt, es gibt strenge Auflagen, wer für die Röhrkohlernte zugelassen ist.
Wursterbürger dürfen das. Das heißt, die müssen hier aufgewachsen sein, die dürfen das. Wenn ich den jetzt für mich stechen würde, ich dürfte den verschenken, ich darf ihn aber nicht verkaufen. Ich dürfte mich jetzt nicht auf dem Wochenmarkt hinstellen und den jetzt so verkaufen wie eigenes anderes Gemüse.
Auf Salzwiesen kommt der Röhrkohl übrigens auch im Binnenland vor. In Brandenburg bei Storkow ist die seltene Pflanze beispielsweise anzutreffen. Hier an der Küste ist er ein Gewächs des Wattenmeers.
Der gehört ja mit zum Weltnaturerbe, das ist Naturschutzgebiet, wo wir den stechen.
Öfter mal so hier?
Nee, so eigentlich nicht.
Das Gewitter treibt uns mit einem Korb voller Röhrkohl weiter nach Dorum. Das Ziel von Gabi Brüning dort, das einzige Gasthaus in Deutschland, das dieses spezielle Gemüse derzeit verarbeiten darf. Björn Wolters steht in der Küche und nimmt den Röhrkohl entgegen.
Das war so das erste Gemüse, was die hier so gegessen haben, die Wurster. Und es wurde dann mit fetten Sachen gegessen, also Speck, Mettenten etc. Wurde so ein bisschen gekocht wie Grünkohl.
Und warum darf der Röhrkohl hier im Restaurant zur Börse für jeden auf der Karte angeboten werden? Das geht auf eine Vereinbarung von Björn Wolters mit der für die Küste zuständigen Nationalparkverwaltung zurück. 4 Jahre dauerten die Verhandlungen. Im Gegenzug für mehrere Hektar stillgelegte Salzwiesen ohne Landwirtschaft kann der dort gestochene Röhrkohl nun verarbeitet werden. Björn Wolters hofft auf Nachahmer.
Weil ich möchte das gar nicht alleine vermarkten. Ne? Ich habe es nur schade gefunden, weil sonst wäre es wirklich vorbei gewesen.
Mehrfach wäscht Björn Wolters den gestochenen Röhrkohl. Dann serviert der Wirt ihn in verschiedenen Varianten.
Ich esse ihn am liebsten so ein bisschen roh und als Reibekuchen. Kartoffelreibekuchen. Da kommt nur ein bisschen Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss und ein Ei rein. Und dann wird er einfach in der Pfanne ausgebraten und dann ist das ein unheimlich leckeres Gericht.
Für viele Menschen an der Wurster Nordseeküste gehört der Röhrkohl wieder zum Speiseplan dazu, sagt auch der ehrenamtliche Leuchtturmwächter Henning Siatz. Weil das Wetter wieder aufklart, schauen wir jetzt bei ihm vorbei.
Der Röhrkohl ist salzig. Das heißt also, wenn wir den im Mai gestochen haben, bringen den nach Haus, dann wird er kräftig gewaschen und wir frieren den ein. Und dann habe ich immer so 500 Gramm Packungen. Die braucht man nur im halben Liter Wasser zu kochen, ohne zu würzen. Und dann kann man eben alles Mögliche damit machen. Man kann eine Meerschwitze machen oder kann Fleisch dazu nehmen oder Fisch.
Eigentlich sind wir aber gar nicht wegen des Röhrkohls zu Henning Siatz direkt am Meer nahe des winzigen Orts Vremen gekommen. Uns interessiert hier vielmehr der gerade 10 Meter hohe, in den Farben schwarz und weiß gehaltene Leuchtturm. Kleiner Preuße wird er genannt. Und Leuchtturmwächter Henning Siatz weiß auch, warum.
Der Leuchtturmwärter des historischen Leuchtturms, der war etwa 1,46 Meter groß. Und wenn Sie nachrechnen, dann ist der Turm praktisch während des Deutschen Kaiserreiches hauptsächlich aktiv gewesen. Und hier in Bremen war eine Haubitzenbatterie zur Sicherung der Wesermündung. Und die Marinesoldaten, die sind immer zu dem Leuchtturmwärter zu Besuch gekommen, wenn sie mal irgendwas erleben wollten. Da gab es dann mal einen Grog umsonst oder gibt es einen Klönschnack. Und der Leuchtturmwärter war ein glühender Anhänger des Preußentums. Und er hat von sich dann immer gesagt, ich bin der Litje Preuße. Und es ist also historisch so entstanden, dass der als kleiner Preuße bezeichnet wurde. Und jetzt ist das als Spitzname ganz nett.
Der aktuelle Turm ist genau genommen ein Nachbau. Seit 10 Jahren steht er an dieser Stelle. Das Original war in den 1930er Jahren demontiert worden. Heute ist das vom Bremer Heimatkreis betreute Gebäude vor allem eines, ein Ort zum Heiraten. Insgesamt allein im vergangenen Jahr fast 30 Mal, erzählt Henning Siatz, als er uns das kreisrunde und etwas beengte Turminnere zeigt.
Wir haben einen kleinen Tisch, wir haben ein Podest für die Standesbeamten, wir haben eine Ablage für Ringe hier.
Und wo sind die Gäste und die Trauzeugen?
Die müssen nicht sein. Ganz viele Paare kommen nur zu zweit. Und wenn, dann können die auch auf der Treppe stehen.
Bis zu 15 Menschen haben dann dort dicht gedrängt Platz. Vielleicht gerade, weil alles so übersichtlich ist. Der kleine Preuße hat heute Kultstatus bei Menschen, die eine Trauung mit wenigen Beteiligten wünschen. Bei der zweiten Ehe zum Beispiel, sagt Henning Siatz.
Und dann gibt es auch welche, die erneuern ihr Ja-Wort hier. Nach 10 Jahren, nach 20, nach 30 oder nach 50 Jahren.
Zum Abschluss geht es nun zurück zum Ausgangspunkt in die Stadt Cuxhaven. Die 87-jährige Stadtführerin Manja Freudenthal will uns noch einen letzten recht trubeligen Punkt zeigen. Am nördlichsten Punkt des Hafens steht sie an der Mündung der Elbe in die Nordsee. Auf einer Art riesigen Holzbalkon, genannt Alte Liebe. Es ist einer der beliebtesten Aussichtspunkte an der gesamten Nordseeküste. Und das aus gutem Grund, wie Manja Freudenthal sagt.
Hier fahren die Touristenschiffe ab zu den Seehundsbänken oder durch den Nordostseekanal. Hier gibt es Restauration und die Alte Liebe ist eben ein Aussichtspunkt, wo die Schiffe so nah vorbeikommen.
Ständig gibt es hier etwas zu sehen. Mehr als 30.000 große Tanker, Frachter und Kreuzfahrtschiffe passieren den Punkt auf ihrem Weg zwischen Hamburg und den Weltmeeren. Aber woher kommt der Name Alte Liebe für das zweigeschossige Holzbauwerk? Manja Freudenthal blickt weit zurück. Fast 300 Jahre, um genau zu sein. Damals sollte der neue Hafen an dieser Stelle nämlich vor Wellen und Fluten geschützt werden.
Da haben die Wasserbauingenieure, die hier von Hamburg eingesetzt waren, sich entschlossen, zwei Schiffe zu versenken, ein größeres davor mit Steinen voll zu füllen, dass sie nicht wegschwimmen, und mit kräftigen Pfählen umranden. Und das größere Schiff hieß Oliva. Und die Leute, die hier ja Platz nacken, die machten daraus Ole Leif. Und das heißt zurück übersetzt Alte Liebe.
Und irgendwie, so findet Manja Freudenthal, so wie viele andere hier auch, steht die oft renovierte, unverwüstliche Alte Liebe für die tiefe Verbundenheit der Menschen zu ihren historisch anmutenden Krabbenkuttern, den markanten Leuchttürmen und dem ewigen Wechsel von Ebbe und Flut. Hier rund um Cuxhaven an der Nordsee.
Das war eine Reise von Michel Nowak an die Nordseeküste von Cuxhaven. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Verkehrsservice und den Nachrichten. Ich bin Tina Witte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Zunächst bitte Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer liegen Gegenstände auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin-Kreuzberg. Die Reichenberger Straße ist zwischen Lausitzer und Ohlauer Straße in beiden Richtungen gesperrt wegen eines Polizeieinsatzes. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wohlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. In Müggelheim ist die Straße Altmüggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung noch bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Zur S-Bahn-Linie S1 durchgehend noch bis Sonntag Betriebsschluss ist der Zugverkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Stattdessen fahren Busse. Und unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Anfang April präsentierte US-Präsident Trump seine Liste mit Zöllen gegen fast alle Länder weltweit. Der globale Handel sollte umgekrempelt werden zugunsten der USA und auf Kosten der anderen. Doch damit soll vorerst Schluss sein. Ein US-Gericht hat die meisten Zölle gestoppt. Trump habe seine Befugnisse überschritten, so die Richter. Im Weißen Haus ist die Empörung jetzt groß.
49 Seiten lang ist die Urteilsbegründung der Richter. Darin kommen sie zu dem Schluss, dass Donald Trump zu weit gegangen ist. Die Verhängung von wechselseitigen Zöllen auf Waren aus aller Welt ginge über alle Befugnisse des US-Präsidenten hinaus. Als Trump die Zölle Anfang April verkündet, beruft er sich auf ein Notstandsgesetz von 1977. Das sei verfassungswidrig gewesen, so das Gericht. Ein Notstand sei nicht erkennbar und zuständig für den Außenhandel, alleine der US-Kongress. Als Folge des Gerichtsentscheids sollen sowohl die wechselseitigen Zusatzzölle aufgehoben werden, als auch der globale Basiszoll von 10%. Bestehen bleiben jedoch Zölle auf bestimmte Produkte wie Stahl, Aluminium und Autos, weil diese nicht auf Grundlage des Notstandsgesetzes erlassen worden waren. Eine Reaktion der US-Regierung lässt nicht lange auf sich warten. Nur Minuten nach der Urteilsverkündung teilt sie mit, die Entscheidung des Gerichts anzufechten. Es gibt einen beunruhigenden Trend, dass sich nicht gewählte Richter in den Entscheidungsfindungsprozess des Präsidenten einmischen. Amerika kann nicht funktionieren, wenn Präsident Trump seine diplomatischen oder handelspolitischen Verhandlungen von aktivistischen Richtern durchkreuzen lässt. Wirtschaftsexperten sehen auch nach der juristischen Blockade keinen Anlass für Entspannung im Handelsstreit. Die Einmischung der Gerichte in den Prozess kann für Präsident Trump eine Provokation sein. So sehr ich Zölle auch ablehne und ihre Abschaffung wünsche, denke ich, dass diese Art der rechtlichen Einmischung nach hinten losgehen kann. Gut möglich, dass der Zollstreit am Ende hier landet, vor dem obersten Gerichtshof, an dem die konservativen Richter eine Mehrheit von 6-3 Stimmen haben.
Mal wieder ist es ein Gericht,